Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, heute wieder über Sika zu sprechen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal so sage, aber es ist wirklich interessant. Professor Stevens und ich arbeiten uns ein bisschen durch Studien durch, beziehungsweise er nimmt mich ein bisschen mit. Und heute geht es, wie angekündigt, um Cyclosporin A. Und dazu schauen wir uns tatsächlich zwei Paper gleichzeitig an, denn wir hatten am Anfang des Podcast-Monats zwei sehr hörenswerte Folgen zum Deuce-Paper gemacht. Das ist so ein bisschen die Sika-Bibel, so wird sie zumindest von manchen Leuten genannt. Und da einmal sehr ausführlich gesprochen, woher kommt Sika, was macht es, was kann man dann jeweils dagegen machen, was sind die möglichen Therapieschemata. Und in der letzten Folge sind wir dann genauer eingegangen auf, woher kommt Sika und wie entsteht Sika, besonders bei Autoimmunerkrankungen, aber auch allgemein. Und heute gehen wir dann spezifischer ein auf die Therapie mit Cyclosporin A. Wichtigste Frage zum Anfang. Ich weiß, wir hatten Cyclosporin A schon öfter im Podcast, deswegen wollen wir uns aber gar nicht zu lange aufhalten. Aber was ist Cyclosporin A und warum wirkt es?
Ja, Cyclosporin A. Hallo, Frau Licht.
Hallo. viel zu lange Einleitung.
So, alles gut. Ich glaube, die schon länger dabei sind, auch in der Serie jetzt hier, die finden diese Einleitung immer super, weil das dann kriegt man nochmal wieder so den Einstieg ins Thema. Ja, Cyclosporin, aufbauend auf den letzten Podcast der Immunologie, ist eine Substanz, die sehr effektiv die sogenannten T-Zellen an ihrer Aktivierung hemmt. T-Zellen, also T-Lymphozyten, mhm, Immunzellen, die ja vor allem die Immunantwort dann im Gewebe letztlich vermitteln. Und
wir erinnern uns an das
genau,
Homing.
Genau, an das Homing erinnern wir uns. Und vor allem, dass T-Zellen dann eben in der Bindehaut und in der Hornhaut vorhanden sind und da ihr Unwesen treiben. Und das Cyclosporin ist dafür gedacht, das dringt in die Oberfläche ein und bindet dann an T-Zellen. Und was ganz wichtig ist, dass diese Substanz die T-Zellen an ihrer Aktivierung hindert, die noch nicht aktiviert sind. Also naive T-Zellen, die in die Oberfläche hineinkommen, die noch nicht so vollständig, also sie sind zwar schon sozusagen trainiert worden, aber also auf eine Immunantwort, aber sie sind noch nicht aktiviert worden. Das passiert erst in der Augenoberfläche. Mhm. Und wenn Cyclosporin da ist, dann dringt das in diese Zellen hinein und bindet dann an bestimmte Moleküle in der Zelle. Das ist dieser sogenannte Calcineurin-Komplex und verhindert dann, dass diese Zelle aktiviert wird und Entzündungsfaktoren ausschüttet und dann eben praktisch gegen die Oberfläche wirkt. Und das ist halt ein ganz genialer Mechanismus und der wurde natürlich auch irgendwann mal entdeckt. Und wenn ich mal, und das ist ja in dem einen Paper ganz gut dargestellt, wenn ich mal so ein bisschen die Historie auf ganz kurz rekapituliere, dann ist das so, dass in den 1970ern Wissenschaftler der Firma Sandoz auf der Suche waren nach einem Medikament gegen Pilze, also gegen Pilzinfektionen. Mhm. Und dann hat man, das sagt zumindest die Geschichte, in Norwegen so einen Schlauchpilz da gefunden, den norwegischen Schlauchpilz, und hat daraus diese Substanz isoliert. Und dann haben die ganz viele Assays gemacht und haben auf einmal gesehen, das hemmt ja die T-Zellen. Also in der Anwesenheit von dieser Substanz können T-Zellen nicht aktiviert werden. Und wie gesagt, wir sprechen über die 70er und dann hat man in der Folge dieses Potenzial erkannt, dass man das systemisch geben kann und nicht gegen Pilzinfektionen, sondern um die Abstoßungsreaktion von Organtransplantationen zu unterbinden. Weil da ist ja die Abstoßung, wird auch über T-Zellen vermittelt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Leber oder damals waren das ja viel so Nierentransplantationen oder Herztransplantationen, hat man dann auch später gemacht. Also wenn da eine Abstoßung passiert, dann haben die Patienten immer unglaublich viel Cortison bekommen, um das zu inhibieren. Aber dann sind die häufig an Infekten gestorben, weil man die gesamte Immunantwort reduziert und reguliert. Und dann hat man eben Cyclosporin angefangen zu geben und hat gesehen, man hemmt die T-Zellen, also die hauptsächlich die Abstoßung vermitteln. Aber die Patienten überleben viel, viel länger. Und der nächste Schritt war dann zu erkennen, dass eben andere Erkrankungen auch, wie dargestellt, also eben wie zum Beispiel auch Augenoberflächenerkrankungen, das trockene Auge auch eine T-Zellantwort ist. Und dann hat man als nächstes das Cyclosporin als Therapeutikum für Hunde, weil Hunde auch häufig ein trockenes Auge entwickeln, für Hunde okay. entwickelt im Veterinärbereich. Das gibt's auch immer noch, diese Substanz in der Tat. Und dann kam halt eben dieses Experiment, was ich eben, nicht eben, in der Podcast-Folge vorher erläutert habe, also mit den Mäusen, mit diesen adoptiven
Transfer,
genau, mit diesem Transfer. Und da hat man dann eben gesehen, okay, das ist wirklich auch nachvollziehbar, eine T-Zell-Antwort, und hat dann Cyclosporin als Augentropfen entwickelt, in dem Sinne. Und das war dann, das kam dann so Ende der 90er war das ungefähr und kam dann Anfang 2000 quasi auf den Markt in den USA. Und diese Substanz war die erste wirklich zugelassene, das erste zugelassene Medikament, also nicht Tränenersatz natürlich, Medikament, also kein Medizinprodukt für die Behandlung des trockenen Auges. Und danach wissen wir alle, was passiert ist. Viele, viele Millionen Patienten sind damit behandelt worden und jetzt gibt es mittlerweile ganz viele Präparate, die auf dem Markt sind. Und da sprechen wir gleich ja nochmal drüber, welche es da gibt, auch eben gerade in Deutschland, wie man die einsetzen kann. Aber das war so ein bisschen die Historie, ne? Und eben seit 25 Jahren, ungefähr 20, 25 Jahren, gibt es halt eben Cyclosporin fürs Auge.
Ja, genau. Die Studie, also vielen Dank, die Studie von Filz und Kollegen, ganz wunderbar zusammengefasst. Man könnte da jetzt bestimmt auch auf ein paar Teilaspekte eingehen. Also wie ist es mit Patienten? Es wurde ja auch irgendwie bei Uveitis eingesetzt, dann Zustand nach PKPL und so. Und wird das immer noch so eingesetzt? Das würde ich jetzt an der Stelle noch gerne ganz kurz fragen, wenn es okay ist.
Ja, also Cyclosporin und der, das ist auch eine ganz gute Überleitung eigentlich in die Frage, wie kann man überhaupt Cyclosporin einsetzen? Also Cyclosporin lokal hat keine wirkliche Tiefenwirkung. Also Cyclosporin, wenn man jetzt eine Organtransplantation verhindern will, also jetzt, ich sag mal, Herz ist klar, dann gibt man das systemisch. Aber wenn man eine Hornhauttransplantation vermeiden will, dann reicht topisches lokales Cyclosporin nicht. Und bei der Uveitis ist das ähnlich. Also man muss irgendwie Wirkspiegel in der Tiefe des Gewebes haben. Und damit kommen wir zum Kernproblem auf der einen Seite, aber auch an einem sehr positiven Aspekt des Cyclosporins. Also Cyclosporin ist sehr fettlöslich, also lipophil, sehr fettfreundlich und lässt sich deswegen sehr, sehr schlecht in eine Tropfenform bringen.
Und wir sliden quasi in das Paper von Jerkins und Kollegen.
Richtig, genau. Und wir hatten im ersten Podcast, hatte ich schon mal über Salatsoße gesprochen und Wasser und Öl sozusagen.
Stimmt.
Und das Cyclosporin, das löst sich in einem Öl sehr gut, aber Öl in einen wässrigen Tränenfilm überzubringen, als Tropfen zum Beispiel, ist nicht ganz einfach. Das würde dann einfach in der Fettschicht oben schwimmen. Aber die Fettschicht, die Lipidschicht ist weit entfernt von den Epithelzellen, da wo ich ja dann die Substanz hinbekommen will. Also ich bekomme es eigentlich gar nicht in die Oberfläche rein. Und da muss man halt eben ein bisschen Verrenkungen machen. Und das war die große Kunst der Pharmafirma, der ersten, die das damals, also das Restasis, was dann entwickelt wurde und mittlerweile eben durch andere Firmen natürlich auf andere Weise dann umgesetzt wurde. Also wie kriege ich das lipophile Cyclosporin in eine Flüssigkeit hinein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und von dieser Flüssigkeit dann aber auch ins Gewebe. Also es ist ja toll, wenn ich es in den Tropfen reinkriege, aber ich muss ja aus dem Tropfen auch ins Auge reinbekommen. Und das ist schwierig und deswegen geht das halt eben für Hornhautabstoßungen und Uveitis eben nicht so gut und wird deswegen auch nur so, also immer zusätzlich für Oberfläche dann, für die Oberflächenbehandlung gegeben. Aber es hat auch eine Chance, denn wenn ich Cyclosporin gebe, dann will ich ja vielleicht auch gar nicht so hohe Wirkspiegel anderswo im Gewebe und deswegen ist es auch eine Chance. Das heißt also, ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor, wenn ich Cyclosporin topisch gebe als Tropfen, dann brauche ich mir keine großen Sorgen zu machen, dass ich große systemische Wirkspiegel habe mit allen möglichen Nebenwirkungen, die wir so kennen. Ne?
Okay.
Gut, und was hat man jetzt gemacht? Also man hat eben bestimmte Formulierungen gewählt, also jetzt das Restasis, das erste, das war zum Beispiel in Rizinusöl. Also man hat einen Rizinusölbestandteil gemacht und dann so eine quasi so eine Emulsion daraus entwickelt. Und eine Emulsion heißt ja immer, da ist so eine kleine, Tröpfchen, also so ganz kleine Mini-Tröpfchen sind in einem wässrigen Bestandteil gelöst. ebenso ähnlich, als wenn ich, komme jetzt wieder auf die Salatsoße zurück, als wenn ich jetzt sozusagen Essig und Öl zusammengebe und das dann schüttel. Ne, dann wird das milchig, das wird richtig weiß. Die Phasen, die beiden Phasen lösen sich auf und das ist dann eine Emulsion quasi. Und das war sozusagen dann das Restasis. Und dann gab es auch andere, also das, was dann, Restasis wurde in Europa nie zugelassen. Was in Europa dann zugelassen wurde, das war eine kationische Herstellung des Ikervis. Und das war eine kationische Basis, die es geschafft hat, durch diesen kationischen Anteil an die Zellen der Augenoberfläche zu binden und darüber quasi das Cyclosporin in die Augenoberfläche quasi hinein zu zwingen.
Ja, ich überlege gerade noch. Also kationisch bedeutet, es ist positiv geladen.
Richtig, genau. Genau.
Aber wie kommt es dann in die Augenoberfläche deswegen? Weil Fette negativ geladen sind oder?
Nein, das Cyclosporin selber ist nicht, das ist jetzt nicht kationisch, sondern die Emulsion selber, also die bindet direkt durch die Flüssigkeit durch. Das ist auch eine Emulsion, bindet so weit unten an dem Epithel, dass darüber sozusagen das Cyclosporin dann in die Oberfläche wirklich, also da in den Kontakt kommt und darüber dann auch über einen Gradienten in die fetthaltigen Bestandteile der Zellmembran übertreten kann und von da aus dann in die Zelle hinein.
Okay, ja, jetzt bin ich wieder dabei.
Gut, und dann gibt es sozusagen jetzt seit einem Jahr gibt es dann das Sequa, was ja durch den Sponsor hier des Podcasts sozusagen hergestellt wird. Das muss man, glaube ich, an der Stelle kurz dazu sagen.
Sunpharma habe ich noch gar nicht erwähnt.
Genau, und das ist eine Lösung. Das ist keine Emulsion, sondern eine wässrige Lösung. Und die haben den Weg gewählt, sozusagen so kleine Micellen zu machen. Und diese Micellen, das sind praktisch so kleine, wie soll man sagen, so kleine Moleküle, die einen wässrigen Arm haben und einen lipidfreundlichen Arm, einen lipophilen Arm. Und die bilden dann so kleine Hüllen um das Cyclosporin herum. Mehr oder weniger wie so ein Kissen und der äußere Teil des Kissens ist halt wasserfreundlich, das heißt, lässt sich sehr gut in einer wässrigen Flüssigkeit lösen und der fettlösliche Teil, der umschließt dann eben das Cyclosporin. Und da ist es so ähnlich, dann erreicht man mehr oder weniger auch wieder einen Gradienten in der Trennflüssigkeit bis zum Gewebe. Ne? In der Trennflüssigkeit ist viel, im Gewebe ist wenig. Und man bringt auch darüber dann das Cyclosporin über diesen Gradienten in die Oberfläche rein, aber eben auch nur in die Oberfläche. Und das dritte in Deutschland zumindest jetzt seit ein paar Monaten verfügbare Präparat, das hat weder einen wässrigen Anteil noch einen Emulsionsanteil, sondern das ist dann eine wasserfreie Basis, ein Alkan, ein semifluorides Alkan und auch ein bisschen Alkohol ist da mit drin. Und darüber lässt sich halt das Cyclosporin auch in Lösung bringen und diese Flüssigkeit bleibt sozusagen, verbindet sich dann auch ein bisschen mit dem Lipidfilm, ne, weil dieses semifluorierte Alkan sehr fettlöslich ist und darüber erreicht man dann auch wieder eine sehr hohe Gewebepenetration und auch Gewebespiegel. Also alle Hersteller haben so ihren eigenen Weg, das Cyclosporin in das Gewebe hineinzubringen, entweder mit einer Emulsion, mit einer wässrigen Flüssigkeit oder wasserfrei. Und man muss sagen, dass alle Substanzen eine Wirksamkeit in Studien gezeigt haben. Das wird da auch in dem Paper ganz gut dargestellt. Also man hat teilweise etwas verzögerten Wirkeintritt. Die neueren Substanzen, die wirken im Rahmen der Studien dargestellt ein bisschen schneller als das Restasis. Muss man sagen, aber wenn man jetzt die drei Substanzen, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, die wirken relativ ähnlich. Es gibt Unterschiede in der Verträglichkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt Patienten, die das eine Präparat viel besser vertragen als das andere. Ich wechsle sehr häufig zwischen den Präparaten dann hin und her, also wenn ich merke, die Patienten haben eine sehr, sehr schwere Augenoberflächenerkrankung, dann greife ich persönlich auch auf eigenen Erfahrungen nicht so sehr zu dem kationischen Präparat, sondern eher zum wässrigen Präparat in dem Sinne. Oder gebe jetzt dann eben das wasserfreie Präparat. Aber da muss man in der Tat sagen, das sind jetzt einfach nur so Erfahrungswerte. Und es gibt noch leider, muss man sagen, noch keine wirklichen Kopf-an-Kopf-Studien, also diese Head-to-Head-Studies zwischen diesen drei letztgenannten Präparaten, sodass man einfach jetzt noch mal ein bisschen abwarten muss, ob es vielleicht für bestimmte Erkrankungsarten und bestimmte Schweregrade des trockenen Auges das eine oder das andere dann am Ende ein bisschen besser ist.
Klingt doch nach einer super Forschungsidee.
Absolut, da sind auch einige schon dran. Ich finde am Ende, jetzt im Sinne der Patienten, ist das total vorteilhaft, dass wir jetzt mehrere Präparate haben, die auch teilweise so ein bisschen unterschiedlich angewendet werden, jetzt eher mit diesen Einmaldosis-Ophtiolen oder mit einem kleinen Fläschchen. Das heißt, da kann man auch noch mal gucken, womit die Patienten besser zurechtkommen, also auch mit der Art des Tropfens. Bis vor 2 Jahren hatten wir eigentlich nur ein Präparat zur Verfügung und die apothekengebasierten Herstellungen. Ne? Man konnte ja auch in Rizinusöl irgendwie was herstellen lassen. Aber jetzt haben wir wirklich kommerzielle Produkte, die sind sicher, die sind gut verfügbar. Und das heißt, wir können den Patienten viel, viel mehr anbieten als noch vor ein paar Jahren.
Sie hatten ja gesagt, die Verträglichkeit ist nicht so hoch. Was heißt das denn konkret? Was bemerken denn die Patienten, die damit nicht gut zurechtkommen?
Die Patienten bemerken sehr häufig ein Brennen, also ein Brennen nach Eintropfen. Das wird auch häufig schon mit berichtet. In den Studien wird schnell gesagt, ja, so 10-30% der Patienten berichten das. Also in der Realität würde ich sagen, ist das deutlich häufiger.
Bei allen Präparaten oder ist es bei einem bestimmten häufiger?
Nee, es gibt, das ist immer so ein bisschen von Patient zu Patient oder Patientengruppe zu Patientengruppe unterschiedlich. Ich habe bei den GVHD-Patienten, die neigen eher dazu, diese kationischen Präparate aus meiner Sicht nicht so gut zu vertragen. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also auch da gibt es welche, die schwören da drauf und finden das sehr, sehr gut, das Ikervis. Das heißt also, ich steige ja eben schon, muss man sagen, häufig jetzt mit dem wasserfreien ein oder halt eben mit dem wässrigen Präparat und gucke dann halt einfach auch, wie die Anwendung ist. Also das wasserfreie Präparat, das Vivisai, das lässt sich manchmal ein bisschen schwer tropfen. Ne? Also das kennen wir auch von dem Tränenersatzmittel, dem Evotiers. Das muss man ein bisschen üben. Und viele Patienten, die einfach ein schweres, trockenes Auge haben, die sehen schlecht, die können schlecht diese Dosierung umsetzen. Und dann nehme ich halt die wässrige Form, das Sigma, sehr häufig.
Weil der Tropfen kleiner ist, oder?
Genau, der Tropfen ist sehr klein und die Flasche ist so, das ist halt eine normale Tropfenflasche, eigentlich für wässrige Tropfen an sich gemacht. Und da muss man ein bisschen üben. Also der Hersteller gibt dann so eine Tropfenanweisung auch mit, die hilft dann ganz gut. Aber Patienten müssen das einfach üben. Also ich gebe den häufig auch, sage den Tropfen Sie erstmal mit Evotiers, mit Tränenersatz. Und wenn Sie das gut können, dann können Sie auch mit so einem wasserfreien Cyclosporin arbeiten. Aber ich habe Patienten, ich wechsle halt hin und her. Ich habe Patienten, die ich mit dem einen gut behandle, die sehr gut zufrieden sind. Und manchmal muss man dann doch wieder wechseln. Also ich muss einfach sagen, ich habe keinen ganz klaren, überwältigenden Favoriten hier, sondern ich bin froh, dass ich verschiedene Optionen habe, die ich anwenden kann. Und ich bin froh, dass diese Präparate sicher sind und dass ich einfach bei auftretenden Nebenwirkungen, was immer sein kann, einfach wechseln kann.
Und gibt es ein Präparat, was schneller wirkt als die anderen? Und ab wann, also wie lange muss man circa warten, bis man von einer Wirkung ausgehen kann?
Ja, also das ist wieder individuell im wahren Leben sozusagen, also außerhalb der Studien sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten auch schon damals beim Restasis und Restasis-Analoga, gab es Patienten, die unglaublicherweise schon fast nach 3 Wochen gesagt haben, mir geht's deutlich besser. Das hat was damit zu tun, dass Cyclosporin ja eben nicht ausschließlich T-Zell-Aktivierung hemmt, sondern auch entzündungshemmend wirkt, apoptosehemmend wird. Da haben wir jetzt im Detail noch nicht so drüber gesprochen, aber es gibt, also das wirkt immunmodulatorisch, aber auch entzündungshemmend. Und diese entzündungshemmende Antwort, die kann ein bisschen schneller sein. Grundsätzlich haben wir bis jetzt eigentlich immer gesagt, eine Anwendung von Cyclosporin sollte mindestens 3 bis 6 Monate erfolgen, einfach weil diese Zellen, die T-Zellen haben halt 90 Tage Lebenszeit. Also das will ich schon überbrücken. Das sind ja 3 Monate und das will ich schon erreichen. Die neuen Präparate, also Sigma und auch Vivisai, die aus den Studien entnehmen wir, dass das etwas schneller geht. Und ich habe beim Vivisai habe ich ja die Grundlagenexperimente auch gemacht, damals, also vor über 10 Jahren. Und da haben wir schon gesehen, dass auch bei den Mäusen, ne, also auch wie das trockene Augenmodell, was wir damals genommen haben, dass wir schon nach wenigen Tagen eine Verbesserung erzielt haben. Und das hat sich in den Studien dann auch bei den Patienten gezeigt, dass das sehr schnell ging. Und genauso ist das eigentlich auch bei dem Sigma. Also das heißt, eine sehr schnelle Verbesserung, vielleicht durch eine höhere Gewebepenetration. Aber am Ende, das, was ich vorhin schon sagte, wir brauchen eigentlich diese Kopf-an-Kopf-Vergleichsstudien, um das wirklich klar sagen zu können, ob es da eins gibt, was besonders schnell wirkt. In dem Sinne, ich sage immer bei den Patienten, ich kann die auch nicht nach 4 Wochen schon wieder sehen. und das kontrollieren, sondern ich kontrolliere die nach 3 Monaten und sage, bitte nehmen Sie das 3 Monate und dann schauen wir mal.
Okay, und bis diese Wirkung eintritt, wird dann auch parallel mit was anderem, also zum Beispiel bei einem schweren trockenen Auge, dann zusätzlich mit Steroiden behandelt?
Genau, wir verwenden sehr häufig, und das wird auch empfohlen, überlappend Steroide, häufig nicht hochpotente oder niedrigpotente Steroide, die Soft Steroids, konservierungsmittelfrei im Idealfall, die wir dann dazu nehmen, um einfach eine schnellere entzündungshemmende Wirkung zu haben und auch die Verträglichkeit zu verbessern. Es gibt eine ganz gut gemachte Studie, die zeigt, dass wenn man parallel zum Cyclosporinbeginn ein niedrig wirksames Steroid gibt, dann ist das Brennen und die Nebenwirkungen deutlich reduziert. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr häufig, dass ich zum Beispiel eben konservierungsmittelfreies Cortison so 2-3 Mal am Tag gebe für eine Woche. Und dann halt immer weiter reduziere, ne? Dann 2 Wochen 2-mal am Tag, 2 Wochen 1-mal am Tag und dann weglasse mit einer Augendruckmessung natürlich zwischendurch. Mhm. Und das kann man dann sehr schön überlappend. Ich empfehle auch immer, das Cortison vor dem Cyclosporin zu geben, also Viertelstunde, halbe Stunde vorher. Beim Cyclosporin nimmt man ja in der Regel, also das Ikervis gibt man 1-mal, das Vivisan und das Cyqua gibt man 2-mal am Tag, sodass man das dann eben so ein bisschen auch gucken muss, wie man das über den Tag hin verteilt, aber einfach das Cyclosporin tendenziell eher nach dem Steroid und Steroide ja auch, wenn man es jetzt nur 1-mal gibt, zum Beispiel dann eher morgens geben.
Mm.
Und so kann man das dann ganz gut aneinander anpassen.
Vielen Dank. Letzte wichtige Frage wäre jetzt natürlich, wie lange gibt man das denn dann?
Ja, Cyclosporin kann man sehr, sehr lange geben und bei Patienten, die jetzt wieder und jetzt sozusagen der Verweis auf Podcast Teil 3, also wenn da noch eine systemische Immunantwort oder eine Autoimmunantwort vorliegt, die immer wieder das trockene Auge ja verstärkt, dann kann man das vielleicht sogar lebenslang geben oder sehr, 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 sehr lange. Also wir haben ja Erfahrung seit 20 Jahren jetzt. Mhm. Also sehr, sehr lange in dem Sinne. Bei GVD-Patienten gehört das häufig zur Standardtherapie. Aber ich habe viele Patienten, die das so ein halbes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre, 2,5 Jahre, 3 Jahre nehmen. Also das ist so, so ein, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt. Häufig kommt es dann wieder zu einem Ausbalancieren der Immunantwort. Also es reguliert sich, sodass es nicht mehr nötig ist. Langzeitanwendungen sind auch sicher. Also es gibt Untersuchungen, man hat sich das mal angeguckt bei einer hochdosierten Therapie, ob es zum Beispiel zu irgendwelchen Neoplasien an der Augenoberfläche kommt. Das ist nicht der Fall. Also man hat nach Plattenepithelkarzinom und so weiter geguckt. Das ist ja mal im Rattenmodell beschrieben worden an der Haut für Cyclosporin, aber am Auge gibt es da keine Hinweise. Man hat einen einzigen Fall mal gezeigt, da gab es eine Papillomentwicklung. Aber ob das wirklich mit dem Cyclosporin zusammenhängt, ist ein bisschen fraglich. Und dann vielleicht noch, wann sollte man es nicht anwenden? Ne? Also es gibt ja vielleicht auch Kontraindikationen jetzt für die praktische Anwendung. Also richtig klassisch, Kontraindikation ist ja immer Unverträglichkeit gegenüber Cyclosporin selbst. Steht ja auch in der Packungs- oder beziehungsweise in der Fachinformation. Und dann Schwangerschaft ist einfach nicht untersucht. Das heißt, da wäre ich zurückhaltend. Ich hatte aber auch schon schwangere Patientinnen, die das bei schwerem trockenen Auge genommen haben durch die Schwangerschaft. Bei Kindern gibt es ein Cyclosporin-Präparat, das Verkazia. Das ist letztlich so wie es Ikervis bei Keratokonjunktivitis vernalis. Also das ist so, glaube ich, so ab dem 5. oder 6. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr zugelassen. Also da gibt es auch Sicherheitsdaten. Und bei Kindern unter 4 Jahren, das ist in der Tat eine Rarität, dass man das mal gibt in dem Sinne. Ne? Also das wäre so eine Range, wo man das nicht geben sollte vielleicht.
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Also Keratokonjunktivitis vernalis wird in dem Paper schon auch deutlich mit behandelt. Haben wir jetzt gar nicht großartig drüber gesprochen. Vielleicht ist es auch was, das kann man sich dann nochmal anschauen und man kann im Hinterkopf behalten, dass man es auf jeden Fall mit Cyclosporin behandeln kann. Warum kann man das damit behandeln? Vielleicht das so
naja,
noch
also
am Rande?
Ja, also auch das hatten wir ja so in dem im dritten Podcast so ein bisschen gestreift. Die Immunantwort, das Immunsystem in dem Sinne und speziell die T-Zellen, die haben mannigfaltige Aufgaben und die haben auch bei bestimmten allergischen Erkrankungen spielen die eine Rolle. Und das ist bei der Keratokonjunktivitis vernalis in der Tat der Fall. Ich nutze allerdings Cyclosporin A auch bei Patienten mit einer perennialen oder auch saisonalen Allergie, die sehr stark ist. Also wenn ich da sozusagen mit antiallergischen Präparaten nicht weiterkomme und Steroide sind ja häufig da auch einfach gar nicht wirklich indiziert oder zugelassen, dann nutze ich durchaus bei Patienten auch Cyclosporin in Vorbereitung einer sehr starken okulären saisonalen Allergie. Das fangen da schon 2-3 Monate vorher an. Und kann dadurch den Bedarf an Antiallergika auch reduzieren. Einfach indem ich diesen T-Zell-Aspekt hemme. Also insofern, und das ist vielleicht auch eine wichtige Information so an dieser Stelle, es geht nicht nur ums trockene Auge, sondern es geht um entzündliche Erkrankungen an der Augenoberfläche. Die GVHD ist ja eigentlich auch per se nicht so ein ganz klassisches trockenes Auge, sondern an sich eine eigene Entität. Also immer da, wenn ich eine T-immunologische Antwort erwarte oder vermute oder auch weiß, dass sie stattfindet, kann man natürlich überlegen, vielleicht auch off-label eine Cyclosporin-Therapie zu machen. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht per se genau diese Erkrankung vorliegen habe. Und das wird auch gemacht.
Ich bin so froh, dass wir darüber gesprochen haben. Also auch, dass wir die letzte Folge hatten, nochmal zur Pathophysiologie, weil das für mich auch nochmal ganz anders beleuchtet hat, unter was für einem Leidensdruck die Patienten auch stehen und was das auch wirklich für eine chronische Geschichte ist und dass es nicht mit ein paar Mal Tropfen dann weggeht. Also ich meine, das war mir schon halbwegs klar. Aber es ist schon wichtig, das auch als langfristiges Geschehen zu begreifen und nicht einfach als Kondition. Und das ist, glaube ich, schon ganz schön, dass wir uns so intensiv damit befasst haben. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt.
Das freut mich sehr und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dafür auch begeistern, sich noch ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Wir haben ja gesehen, das ist einfach eine sehr, sehr komplexe Erkrankung. Man kann da noch stundenlänger drüber reden. Wir haben Teile auch jetzt natürlich bewusst ausgeklammert. Den klassischen Circulus vitiosus haben wir nicht im Detail besprochen. Also, aber das sind Dinge, ne? Also wenn man den Duce liest, da sieht man das. Und wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an vielleicht auch lokale trockene Augen, Spezialisten, an Sprechstunden, gucken sich die Patienten an und nehmen Sie vielleicht ein bisschen Zeit für die Patienten, die, so wie Sie gerade schon sagten, völlig, die leiden schon sehr, sehr stark häufig. Viele Dinge, die eine Rolle spielen, das ist nicht rein nur organisch in dem Sinne, sondern auch viel so Lebensqualitätsminderung, viel auch Psychosomatik, viel psychische Belastung. Also da sollte man sich auch, glaube ich, ein bisschen mit beschäftigen. Aber am Ende muss man die Immunologie verstehen, man muss die Pathomechanismen verstehen und ein Verständnis dafür entwickeln, dass es eine sehr komplexe Erkrankung ist. Und dann kann man den Patienten wirklich viel Gutes tun. Und dann ist es auch ein toller Teil der Augenheilkunde, weil man eben Erfolge erzielt, wo andere Kollegen vielleicht, auch so ein bisschen dieser Wettbewerb, ne, wo andere Kollegen vielleicht irgendwie doch nicht so richtig weitergekommen sind und sie selber dann auf einmal diesen Patienten nach vorne gebracht haben. Und das ist dann immer ganz toll.
Ja, viel Motivierendes und viel Wissen drin. Also vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Erklärung. Es hat viel Spaß gemacht. Vielleicht wiederholt man das ja mal. Vielleicht dann auch nicht erst zu Duce 4.
Duce 4, ja. Dann wären es 1000 Seiten.
Genau. Oh Gott, da kapituliere ich. Na gut, also vielen herzlichen Dank. Danke auch nochmal an Sun Pharma fürs Möglichmachen. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine gute Zeit, liebe Zuhörer. Ihnen natürlich auch, Herr Professor Steven.
Vielen Dank, Ihnen auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
Ja, danke schön. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann starten wir in einen neuen Themenmonat zur Netzhaut. Und ja, ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.